Stell dir vor, du liegst nachts wach. Du bist gerade einmal 18 Jahre alt, eigentlich eine extrem passionierte Handballerin, aber die Schmerzen in deinen Gelenken sind echt eine solide 8 von 10.
Wahnsinn, ja.
Genau, die sind so extrem, dass du tatsächlich Krücken brauchst, um dich überhaupt irgendwie durch den Alltag zu schleppen. Du nimmst kombinierte Rheumaschmerzmittel, dazu starke Schlafmittel, einfach weil deine Hüfte und dein Rücken so brennen, dass Liegen völlig unmöglich ist.
Das ist halt echt kein Zustand für eine 18-Jährige.
Überhaupt nicht. Und genau das ist Emily passiert. Wir haben hier nämlich ihre echte Fallstudie aus den NDR Ernährungsdocs vorliegen. Und der Grund für diesen extremen Zustand war nicht etwa ein Sportunfall oder irgendeine genetische Anomalie.
Nee.
Es war ganz simpel. Der unsichtbare chemische Code auf ihrem Teller.
Ja, und das ist ein echt drastisches Beispiel dafür, dass wir bei körperlichen Beschwerden oft nach so einem klaren, sichtbaren Auslöser suchen. Wie bei einem gebrochenen Arm auf dem Röntgenbild.
Richtig.
Aber in der Biochemie der Ernährung blicken wir da auf eine Landschaft, die viel, viel subtiler ist. Aber eben genauso mächtig.
Genau deshalb haben wir heute einen massiven Stapel an Quellen vor uns ausgebreitet. Und wir tauchen da heute richtig tief ein. Wir haben medizinische Leitlinien zur Rheumatologie, komplexe wissenschaftliche Abhandlungen zur Proteinbiochemie aus der Sportmedizin.
Oh ja, die sind extrem detailliert.
Absolut. Und dann eben noch Analysen von Verbraucherzentralen und diese bewegende Fallstudie von Emily. Unsere Mission für diese heutige Analyse, also für dich, der uns gerade zuhört, ist echt glasklar.
Wir blenden den ganzen Lärm aus, ne?
Exakt. Den ganzen Lärm um Superfoods, um kurzlebige Diättrends, das streichen wir komplett. Wir konzentrieren uns heute nur auf die pure, unbestechliche Chemie deines Körpers.
Mhm.
Wir klären, wie Nahrung quasi stille Brände im Gewebe löscht, warum uns bestimmte Nahrungsergänzungsmittel völlig in die Irre führen und sogar gefährden können. Und wie du mit echt simplen Nährstoffkombinationen den Bauplan deiner Muskeln hacken kannst.
Wir betrachten Nahrung heute also nicht einfach als Kalorien oder Sattmacher, sondern als das, was sie wirklich ist.
Eine Anleitung, oder?
Genau.
Eine Abfolge von direkten chemischen Instruktionen, die wir unserem System einfach mit jedem einzelnen Bissen geben.
Okay, dann lass uns direkt bei diesen stillen Bränden ansetzen. Weil bevor wir schauen, wie wir den Körper effizient aufbauen, müssen wir ja verstehen, was ihn heimlich zerstört.
Chronische Entzündungen. Richtig. In unseren Quellen zur Rheumatologie taucht nämlich immer wieder dieser Begriff auf, der Dietary Inflammatory Index, kurz DII.
Ja.
Der misst, wie stark das, was wir essen, Entzündungen anfeuert oder eben hemmt. Und Emilys Ernährungsprotokoll war quasi ein absolutes Lehrbuchbeispiel für das Anfeuern.
Definitiv. Also sie ernährte sich größtenteils von Weißmehl, Energydrinks, jeder Menge Süßigkeiten und Schweinefleisch. Gemüse fehlte fast völlig auf ihrem Speiseplan.
Krass.
Ja. Und das resultierte dann in einem Blutbild, das jeden Arzt alarmieren muss. Es geht da speziell um das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren. Ideal und gesundheitsfördernd wäre ein Wert von unter 2,5 zu 1.
Und wo lag Emily?
Emilys Wert lag bei 40,5 zu 1.
Wow. Also hat ihr Körper da einfach auf das viele Fett reagiert und war quasi so ein bisschen irritiert oder... Wie kann man sich das vorstellen?
Was hier faszinierend ist, ist es viel, viel spezifischer als eine bloße Irritation. Es geht um eine ganz bestimmte Omega-6-Fettsäure, die Arachidonsäure.
Okay.
Diese Säure kommt fast ausschließlich in tierischen Produkten vor. Also in Schweinefleisch, Wurst, Eiern, fetter Kuhmilch. Wenn wir diese Arachidonsäure essen, wird die nicht einfach verbrannt.
Sondern?
Der Körper baut sie systematisch in unsere Zellmembranen ein. Und jetzt kommt der entscheidende Mechanismus. Aus dieser in den Zellen gespeicherten Arachidonsäure baut der Körper sogenannte Eicosanoide.
Und das sind die Brandstifter?
Genau, das sind hochaktive Signalmoleküle. Direkte Botenstoffe, die im Gewebe sofort eine Entzündungsreaktion auslösen.
Krass.
Die machen die Gefäße durchlässig, locken Immunzellen an und verursachen genau diese Rötung, die Schwellung und diesen extremen Schmerz, der Emily nachts halt nicht schlafen ließ.
Okay, warte, lass uns das mal kurz aufschlüsseln. Das ist im Grunde so, als ob Omega-6 und Omega-3 um exakt denselben Parkplatz in unseren Zellen kämpfen, oder?
Mhm, gutes Bild.
Und wer halt zuerst parkt, der bestimmt, ob das Haus brennt oder sicher ist.
Exakt so läuft diese zelluläre Verdrängung ab. Omega-3-Fettsäuren, speziell die Eicosapentaensäure.
Kurz EPA.
Genau, EPA. Die haben chemisch gesehen eine extrem ähnliche Struktur wie die Arachidonsäure. Wenn du nun EPA über die Nahrung aufnimmst, also aus Algenöl, Leinöl oder Lachs, dann drängt sich dieses Omega-3 auf genau diese molekularen Parkplätze in der Zellmembran.
Ah, es blockiert den Platz also.
Ja, es blockiert die entzündungsfördernde Omega-6-Fettsäure physisch. Und das Wichtigste dabei, aus dem Omega-3 kann der Körper diese aggressiven Schmerzbotenstoffe schlichtweg nicht bauen. Die chemische Kette wird quasi durchtrennt.
Aber wenn Emilys Ernährung doch zu 90% aus Müll bestand, also Weißmehl, Energydrinks, Süßigkeiten, hätte es bei einem Schmerzlevel von 8 von 10 nicht einfach gereicht, diesen ganzen offensichtlichen Schrott wegzulassen?
Wie meinst du das genau?
Naja, wenn man aufhört, Benzin ins Feuer zu gießen, geht es doch irgendwann von selbst aus, oder nicht? Warum brauchte sie aktive Entzündungshemmer?
Weil ein chronisches Feuer, das schon so lange lodert, halt eine echte Eigendynamik entwickelt. Das Weglassen der Energydrinks und des Zuckers ist essentiell. Ja? Massiver Zuckerkonsum treibt den Blutzuckerspiegel hoch.
Klar.
Was wiederum freie Radikale und Zytokine, also bestimmte entzündungsfördernde Proteine, im Blut massiv ansteigen lässt. Aber wenn die Gelenke bereits derart attackiert werden, reicht der bloße Entzug der Brandbeschleuniger einfach nicht mehr aus, um diese Schmerzkaskade schnell genug zu stoppen. Du musst quasi die Feuerwehr schicken.
Und die Ärzte der Ernährungsdocs haben genau das getan. Emily machte ja 4 Wochen lang einen kompletten Zuckerentzug. Das war der Stopp des Brandbeschleunigers. Und dann kamen die Löschflugzeuge.
Das Algenöl.
Genau. Sie nahm täglich einen Teelöffel Algenöl, um massiv Omega-3 auf diese zellulären Parkplätze zu zwingen. Und, das fand ich mega spannend in unseren Quellen, sie trank Sauerkirschsaft.
Ja, das ist klinisch total interessant.
Voll. Die Studien belegen nämlich, dass die spezifischen Inhaltsstoffe in Sauerkirschen rheumatische Schmerzen tatsächlich messbar senken.
Emilys Biochemie komplett umgeschrieben. Ihre Schmerzen sanken von dieser unerträglichen 8 auf eine 3 bis 4.
Wahnsinn.
Ja, und ihr Omega-Verhältnis im Blut stürzte von 40,5 zu 1 auf 13,1 zu 1 ab. Und das in nur wenigen Monaten.
Die Rheuma-Liga hat ja daraus auch so eine knallharte Regel abgeleitet, die in unseren Leitlinienquellen steht. Maximal 2 kleine Fleischmahlzeiten und maximal 2 Eier pro Woche. Das ist die absolute Obergrenze, wenn man die Arachidonsäure im Körper irgendwie kontrollieren will.
Und es beweist einfach, dass unser Essen eben nicht in so einem schwarzen Loch im Magen verschwindet. Jedes Molekül hat da einen echten Job.
Wenn wir schon bei Lebensmitteln sind, die aktive Jobs erledigen, Emilys Erfolg mit dem Sauerkirschsaft bringt uns zu einem noch viel größeren Thema in unseren Unterlagen, Pflanzen. Wir alle wissen natürlich, ist ein Gemüse. Aber wenn man sich die biochemischen Details mal wirklich ansieht, wirkt das Gemüsefach im Kühlschrank plötzlich wie eine hochkomplexe Apotheke.
Oh ja, da geht es um die sekundären Pflanzenstoffe, die Phytochemicals.
Genau. Ich habe mir da echt ein paar Highlights markiert, weil die so spezifisch sind.
Das sind ja die Verbindungen, die Pflanzen produzieren, um sich selbst zu schützen. Eine Pflanze kann ja nicht weglaufen, wenn ein Insekt sie fressen will oder eine Pilzinfektion droht.
Logisch.
Sie muss chemische Waffen produzieren. Und wenn wir diese Pflanzen dann essen, entfalten genau diese Abwehrstoffe in unserem Körper echt erstaunliche Schutzwirkungen.
Nimm mal Brokkoli zum Beispiel. Er enthält Sulforaphan. Dieser Stoff bindet freie Radikale, also diese aggressiven Moleküle, die unsere DNA schädigen und neutralisiert sie einfach. Oder Knoblauch.
Knoblauch ist super spannend.
Knoblauch liefert Allicin. Das fungiert als natürliches Antibiotikum, das aber interessanterweise die schlechten Bakterien in unserem System zerstört, unsere guten, lebenswichtigen Darmbakterien aber völlig in Ruhe lässt.
Ein gewaltiger Unterschied zu vielen synthetischen Breitbandantibiotika, die ja oft das komplette Mikrobiom im Darm gleich mit abtöten.
Ja, leider. Und dann haben wir noch Chicorée. Irgendwie so ein etwas aus der Mode gekommenes Wintergemüse, aber vollgepackt mit Bitterstoffen für die Verdauung und super viel Zink für das Immunsystem. Er liefert auch enorme Mengen Vitamin A. Aber, und das betonen unsere Quellen hier total, du musst dazu zwingend Fett essen.
Ja, das ist entscheidend.
Wenn du Chicorée nur roh und ohne alles isst, kann dein Körper das Vitamin A überhaupt nicht aufschließen.
Das liegt ganz einfach an der Löslichkeit. Vitamin A, genau wie die Vitamine D, E und K, ist fettlöslich. Ohne das Transportmittel Fett in der gleichen Mahlzeit rauschen diese wertvollen Moleküle einfach ungenutzt durch deinen Verdauungstrakt und werden, naja, ausgeschieden.
Aber hier drängt sich mir jetzt eine Frage auf und hier wird es wirklich interessant. Wenn Brokkoli, Knoblauch und Kirschen so fantastische Inhaltsstoffe haben, warum mache ich mir überhaupt die Mühe? Ich hasse es, Gemüse zu schnippeln.
Ja.
Warum bestelle ich mir nicht einfach hochdosierte Kapseln mit reinem Sulforaphan oder reinem Kokumin aus dem Internet? Ich meine, einfach die hundertfache Dosis schlucken, dann bin ich doch hundertfach geschützt, oder nicht?
Tja, das wirft eine extrem wichtige Frage auf und genau diese Denkweise nutzen Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln gnadenlos aus.
Aha.
Sie werben mit einer extrem hohen Bioverfügbarkeit. Das klingt für uns natürlich erstmal logisch und super. Wir wollen ja, dass viel von dem Wirkstoff in unserem Blut ankommt.
Eben.
Aber das führt uns direkt in das Paradoxon der Bioverfügbarkeit. Eine künstlich in die Höhe getriebene Aufnahme ist biochemisch gesehen nämlich oft hochriskant.
Also ist mehr nicht automatisch besser.
Was genau machen diese Hersteller denn, um die Bioverfügbarkeit da so hoch zu pushen?
Nehmen wir mal das Kurkumin aus der Kurkuma-Wurzel. Der menschliche Körper nimmt das von Natur aus extrem schlecht auf. Wenn du Kurkuma isst, blockiert deine Darmschleimhaut den allergrößten Teil davon und die Leber filtert den Rest sofort heraus.
Ist das nicht schlecht? Nein, das ist ein Schutzmechanismus. Um das aber zu umgehen, mischen Hersteller den Kapseln dann sogenannte Bio-Enhancer bei. Der bekannteste ist Piperin, also ein isolierter Extrakt aus schwarzem Pfeffer.
Und was macht dieser Pfefferextrakt dann im Körper?
Piperin hemmt ganz gezielt spezifische Enzyme in deiner Darmschleimhaut und in deiner Leber. Diese Enzyme sind normalerweise dafür zuständig, körperfremde Stoffe abzubauen und zu filtern. Piperin blockiert diese Enzyme und schaltet damit die körpereigene Sicherheitskontrolle einfach ab.
Warte, das ist ja, als würde man dem Türsteher vor einem exklusiven Club heimlich K.O.-Tropfen geben, damit plötzlich alle ungeprüft reinstürmen können.
Das ist exakt das, was da passiert. Die Tore stehen weit offen und das isolierte Kurkumin flutet völlig ungebremst und in unnatürlich hohen Konzentrationen in deinem Blutkreislauf.
Wow, das klingt ehrlich gesagt ziemlich beunruhigend. Vor allem, wenn man sich die Warnungen in unseren Unterlagen ansieht, die gelbe Liste der Pharmakologie und das Bundesinstitut für Risikobewertung, also das BfR, warnen Schwangere extrem deutlich vor diesen Piperin-Präparaten.
Aus gutem Grund.
Ja, für Erwachsene gilt sogar ein hartes Limit von gerade einmal 2 Milligramm Piperin pro Tag.
Und der Grund für diese strengen Warnungen liegt genau bei diesem betäubten Türsteher. Diese Enzyme in der Leber sind nämlich nicht nur für Kurkumin zuständig. Die bauen auch ganz normale Medikamente ab.
Oh.
Ja. Wenn du Blutdrucksenker, Blutverdünner oder Schilddrüsenhormone nimmst und gleichzeitig so einen Bio-Enhancer schluckst, dann fluten auch deine Medikamente plötzlich ungebremst ins Blut.
Krass.
Du kannst also eine echt gefährliche Überdosis deines Medikaments erleiden, ohne auch nur eine Tablette mehr eingenommen zu haben.
Das ist Wahnsinn. Und es gibt in der Forschungshistorie ja noch ein viel größeres, fast schon tragisches Beispiel für diese Falle der isolierten Nährstoffe, das in unseren Dokumenten auftaucht. Das berühmte Beta-Carotin-Paradoxon aus den 90er Jahren.
Oh ja, die Carit-Studie. Ein absoluter Meilenstein in der Ernährungsmedizin, der die Wissenschaft damals echt geschockt hat.
Man wusste ja aus Beobachtungen, dass Menschen, die viele Karotten und grünes Gemüse essen, was ja voller Beta-Carotin ist, seltener an Lungenkrebs erkranken.
Genau.
Also dachten die Forscher sich, super, wir isolieren das Beta-Carotin einfach, packen es hochdosiert in Pillen und geben es Menschen mit hohem Risiko, also starken Rauchern, um sie zu schützen. Man erwartete halt, dass die Krebsraten massiv sinken.
Aber die Realität im menschlichen Körper sah dann völlig anders aus. Die Studie musste sogar vorzeitig abgebrochen werden.
Echt heftig. Warum genau?
Weil die isolierten Beta-Carotin-Kapseln das Lungenkrebsrisiko der Raucher eben nicht gesenkt, sondern paradoxerweise um fast 20% erhöht haben.
Wie kann das sein? Also die ganze Karotte schützt, aber der isolierte Hauptwirkstoff verursacht plötzlich Krebs? Das macht doch keinen Sinn.
Das ist der sogenannte Matrix-Effekt. Eine echte Pflanze ist ein in sich geschlossenes, perfekt ausbalanciertes System. Die Pflanzenmatrix, also dieses Geflecht aus Ballaststoffen, Wasser, unzähligen verschiedenen Vitaminen und eben sekundären Pflanzenstoffen, die kontrolliert die Aufnahme.
Ah, okay.
Sie gibt die Wirkstoffe langsam und in genau den Dosen ab, mit denen unser Stoffwechsel über Millionen von Jahren der Evolution gelernt hat, umzugehen. Wenn du aber einen einzelnen Stoff isolierst, ihn extrem hoch dosierst und ohne seinen natürlichen chemischen Partner in den Körper zwingst, kann er plötzlich vom schützenden Antioxidans zum schädlichen Prooxidans mutieren.
Also ist die komplexe Matrix des ganzen Lebensmittels quasi der eingebaute Schutz vor einer Überdosis. Die Natur ist mal wieder klüger als das Labor.
So kann man das sagen, ja.
Gut, wenn die Leber und der Darm schon bei isolierten Pflanzenstoffen so hart kämpfen, um die Kontrolle zu behalten, wie sieht es dann erst aus, wenn wir uns das eigentliche Fundament ansehen? Die strukturellen Bausteine unseres Körpers, die Proteine. Wenn wir über die Effizienz des Körpers sprechen, wird es hier nämlich richtig extrem.
Weil Proteine nicht einfach nur Baumaterial sind. Ihre Verarbeitung verlangt dem Körper eine enorme metabolische Leistung ab.
Um das zu verstehen, müssen wir uns zuerst einen Begriff ansehen, den sicher jeder kennt, der schon mal in einem Fitnessstudio war. Die biologische Wertigkeit, kurz BW. Das Konzept besagt ja, wie effizient ein Nahrungsprotein in körpereigenes Protein wie eben Muskeln umgebaut werden kann. Man hat da das Hühnerfollei als Referenzwert 100 festgelegt.
Genau, und hier entscheidet sich auf molekularer Ebene, ob dein Essen zu Muskeln oder zu Fett wird. Proteine bestehen ja aus Aminosäuren. Das sind quasi die kleinen Legosteine des Körpers. Einige davon sind essentiell, das heißt, wir müssen sie zwingend über das Essen aufnehmen.
Und pflanzliche Proteine haben isoliert ja oft eine geringere biologische Wertigkeit. Warum eigentlich? Sind das schlechtere Legosteine?
Nein, überhaupt nicht. Die Bausteine sind exakt identisch. Das Problem ist einfach die Menge. Der Körper braucht alle essentiellen Aminosäuren gleichzeitig, um ein neues Muskelprotein zu synthetisieren. Wenn bei einem pflanzlichen Lebensmittel auch nur eine einzige dieser essentiellen Aminosäuren in zu geringerer Menge vorliegt, nennt man das die limitierende Aminosäure.
Okay, und dann?
Sobald dieser eine Baustein aufgebraucht ist, stoppt der Körper den gesamten Bauprozess sofort.
Und was passiert dann mit den ganzen anderen Aminosäuren, die noch da sind? Hebt der Körper die irgendwie auf für später?
Leider nicht. Der Körper hat keinen echten Speicher für freie Aminosäuren. Sie unterliegen dann der sogenannten Desaminierung. Das ist ein chemischer Prozess, bei dem der Stickstoff von der Aminosäure abgespalten wird.
Und das restliche Molekül?
Das wird gnadenlos in Fett oder Zucker umgewandelt. Du denkst also, du isst Protein für den Muskelaufbau, aber weil das Profil unvollständig war, baust du im schlimmsten Fall Energiereserven, also Fett, auf.
Wow, das ist ein hartes Urteil für den Stoffwechsel. Aber unsere Quellen liefern zum Glück den perfekten biochemischen Lifehack, wie man dieses System austricksen kann.
Die Kombination, ne?
Genau. Man kombiniert Lebensmittel, sodass sich die Aminosäureprofile exakt ergänzen. Wenn dir bei dem einen Lebensmittel ein Legostein fehlt, liefert ihn einfach das andere. Das absurdeste Beispiel finde ich ja, du mischst 34% Vollei mit 66% Kartoffeln. Plötzlich erreichst du eine biologische Wertigkeit von 136.
Ja, das ist genial.
Das ist viel höher als das Ei allein. Oder 75% Milch mit 25% Weizenmehl ergeben 125.
Und wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden und uns ansehen, was all diese Umbauprozesse den Körper kosten, landen wir bei einem der absolut faszinierendsten Konzepte der Ernährungsmedizin, der nahrungsinduzierten Thermogenese, kurz DIT.
DIT, okay.
Das ist die Energiemenge, die dein Körper aufwenden muss, nur um die Nahrung zu verdauen, aufzuspalten und zu verwerten.
Ich habe die Zahlen hier und die sind echt gewaltig. Wenn ich Fette esse, wendet der Körper gerade mal so 2-4% der gelieferten Kalorien auf, um sie zu verdauen. Bei Kohlenhydraten sind es 4-7%. Der ganze Rest wandert direkt ins System. Aber bei Proteinen, da muss der Körper sagenhafte 18-25% der Kalorien verbrennen. Wofür geht diese ganze Energie drauf?
Das liegt an den extrem komplexen chemischen Prozessen, die wir gerade angerissen haben. Der Körper muss die langen Proteinketten im Magen und Darm echt aufwendig enzymatisch spalten. Dann kommt die Deaminierung, falls Aminosäuren übrig bleiben. Und der abgespaltene Stickstoff, der ist toxisch.
Oh, okay.
Die Leber muss ihn in einer sehr energieaufwendigen Reaktion, der Harnstoffsynthese, in Harnstoff umwandeln, damit die Nieren ihn dann ausscheiden können. All das erzeugt Wärme, also Thermogenese, und das kostet massiv Kalorien.
Also funktioniert das im Grunde wie eine gigantische Steuerbehörde im Magen. Wenn ich 100 Kalorien als Fett oder Zucker esse, landen fast die vollen 100 Kalorien ungesteuert auf meinem Hüftkonto. Aber wenn ich 100 Kalorien aus Protein esse, verlangt der Körper sofort eine zwingende Bearbeitungsgebühr von 25 Kalorien. Es bleiben am Ende also nur 75 Kalorien übrig, die mein Körper wirklich nutzen oder ansetzen kann.
Das beschreibt es echt hervorragend. Und genau diese hohe Bearbeitungsgebühr ist auch der Grund, warum proteinreiche Ernährungsformen bei der Gewichtsregulation oft so verblüffend effektiv sind. Du isst Kalorien, aber ein Viertel davon verpufft einfach als Wärme bei der Verdauung. Aber ich muss hier noch ein wichtiges wissenschaftliches Detail zur biologischen Wertigkeit ergänzen, das in modernen Analysen einfach immer wichtiger wird.
Okay. Was ist das Problem mit der biologischen Wertigkeit?
Sie ist ein theoretisches Konstrukt, ein rein chemischer Laborwert. Diese biologische Wertigkeit von 136 bei Ei und Kartoffel sagt dir eigentlich nur, was theoretisch im Reagenzglas an Aminosäuren vorhanden ist. Aber sie ignoriert die reale menschliche Verdauung völlig.
Weil wir halt keine Reagenzgläser sind.
Richtig. In echten Pflanzen, wie zum Beispiel in Bohnen oder Linsen, stecken ja auch Ballaststoffe, Zellulose und sogenannte Antinährstoffe, die Verdauungsenzyme blockieren können. Was nützt dir das perfekte Aminosäureprofil auf dem Papier, wenn dein Darm die Struktur gar nicht aufbrechen kann und die Hälfte unverdaut ausgeschieden wird?
Stimmt. Macht absolut Sinn.
Deshalb nutzt die moderne Forschung heute viel lieber den PDCAAS, den Aminosäureindex. Der misst nämlich nicht nur, was im Essen steckt, sondern wie viel davon nach der Passage durch den menschlichen Magen-Darm-Trakt auch tatsächlich im Blut ankommt.
Das schließt den Kreis zu unserer Diskussion über Kurkumin und Piperin perfekt. Am Ende ist es eigentlich völlig egal, was du oben reinsteckst. Es zählt nur das, was der Darm und die Leber bereit sind, durchzulassen.
Genau so ist es.
Wenn wir jetzt auf unseren Stapel an Studien und Akten schauen, haben wir heute echt eine ziemliche Reise durch die Dunkelheit unseres eigenen Körpers gemacht. Wir haben mit der Geschichte von Emily gesehen, wie das lodernde, extrem schmerzhafte Feuer chronischer Entzündungen funktioniert und wie wir es durch die gezielte Verdrängung mit Omega-3 auf molekularer Ebene ersticken können.
Wir haben das Beta-Carotin-Paradoxon analysiert und verstanden, warum wir der komplexen Matrix echter, ganzer Pflanzen einfach vertrauen müssen, anstatt uns mit hochdosierten Extrakten und manipulierten Filtermechanismen wie eben beim Piperin selbst in Gefahr zu bringen.
Und wir haben gesehen, wie gnadenlos unser Körper Makronährstoffe verrechnet. Die 25% Steuer der Thermogenese bei Proteinen und die Tatsache, dass eine einfache Mahlzeit aus Kartoffeln und Ei biochemisch so viel mehr ist als die Summe ihrer Teile.
Ja, wir werfen im Alltag ja total gerne mit diesem alten Sprichwort um uns, du bist, was du isst. Aber wenn wir all diese Analysen, diese Abwehrmechanismen und zellulären Kämpfe heute betrachten, wenn wir sehen, wie penibel unsere Darmschleimhaut aussortiert, wie Leberenzyme, Medikamente und Nährstoffe kontrollieren und wie fehlende Aminosäuren sofort zur Umwandlung in Fett führen, dann stimmt dieser Satz eigentlich überhaupt nicht?
Nee, eigentlich nicht.
Vielleicht bist du gar nicht, was du isst. Vielleicht bist du am Ende nur das, was dein Körper nach zahllosen, unsichtbaren chemischen Verhandlungen in deinem Inneren zu absorbieren beschließt. Denk bei deiner nächsten Mahlzeit einfach mal darüber nach, welch unfassbar komplexe Grenzkontrollen da gerade in deinem Magen und Darm ablaufen.
Ein Körper ist eben echt kein simples, binäres System, bei dem man einfach auf ein Röntgenbild zeigen kann. Er ist ein ständiges, hochintelligentes, chemisches Verhandlungsgeschick. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dich mit uns in diese echt faszinierende Welt der Ernährungschemie zu stürzen. Bis zur nächsten ausführlichen Analyse.